Leute, herzlich willkommen zu Folge 8. Jetzt aber wirklich, ja, es ist Freitag, der 23. Januar und wir sind im Zwei-Wochen-Takt, ja? Ey, Leute haben nicht mehr dran geglaubt. Leute haben nicht mehr dran geglaubt. Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe die ganze Zeit dran geglaubt, dass ich diesen Zwei-Wochen-Takt hier durchziehe. Aber ich tue es, ja, ich tue es. Shoutout an mich, Shoutout auch mal an sich selber. Auch mal, wenn es auf dem Solo-Podcast keiner macht's. Keiner macht, da muss man es einfach übernehmen. Ja, Shoutout an mich. Shoutout auch an mich, dass ich gerade zum Thai-Boxen regelmäßig gehe. Ja, auch das ist super. Ich habe wieder eine verspannte Schulter, Alter. Das passiert richtig schnell. Bei mir zumindest. Weil man immer die Schulter hochziehen muss zum Decken. Und jetzt laufe ich rum, Alter. Und es ist, ich brauch einfach eine drahtige Masseurin, die mit dieser ganzen Kraft, Alter, das sind so starke Frauen, so diese Thai-Masseur. Ich habe hier in der Nähe, der nächste Masseur ist ein Thai-Masseur. Man kommt sich immer pervers vor, wenn man sagt, man geht zur Thai-Massage, Alter. Ich weiß nicht, ob das ein Image-Schaden ist eigentlich für die oder ob das gewollt ist, dass man immer was Sexuelles mit Thai-Massage irgendwo verbindet. Aber so wie wenn ich jetzt Google Maps anmache, bei mir in der Nähe, das sind alles irgendwie Thai-Masseure, ja? Und da sind drahtige, starke Frauen und ich brauche diesen, die sollen mit so einem Ellbogen, Alter, die sollen mir so einen richtigen Ellbogen geben in diesen Drecksmuskel rein, Alter. Es nervt, es ist verspannt. Ich war früher öfter da. Am liebsten würde ich wirklich alle 3 Tage zu so einer Massage gehen. So, wirklich, ohne Scheiß, Alter, wenn ich reich wäre oder so. Aber es geht nicht, Alter. Wer bin ich? Bill Gates? Bin ich Bill Gates? Kann man die alte Referenz bringen von reicher Mann, bevor man immer wieder von Elon Musk und Jeff Bezos geredet hat? Ich bin noch mit Bill Gates aufgewachsen, okay? Bill, ich treffe mich mit Jeffrey Epstein. Gates. soweit ich weiß, hat Bill Gates gesagt, er wollte. Das ist irgendwie das geilste Alibi. Das so, nee, das hat nichts mit diesem Pedoring von dem Typen zu tun gehabt und diesen Minderjährigen und der ganzen Prostitution und diesen ganzen Horror, sondern ich wollte Geld eintreiben für meine Gesundheitsprojekte. Naja, das ist der Stand der Dinge, Mann, ohne Scheiß. Ich glaube, Bill Gates hätte bei einem der Treffen an irgendeinem Punkt, weil also es ist ja schon rausgekommen, es hat ihm, ich sag mal so, es war kein Image-Boost. Ich glaube, Bill Gates hätte bei diesem Treffen an irgendeinem Punkt Clippy gebraucht, diese Klammer, diese Microsoft-Klammer, die einfach ins Bild reinkommt. Es sieht so aus, als wäre das ein Sexualstraftäter. Meinst du nicht, wir sollten die Party verlassen? Apropos Party verlassen, um hier einen geschmacklosen Übergang zu finden zu der schlimm, schlimmen Situation in Iran. Ja, tausende Demonstranten wurden erschossen. Ja, diese Proteste, die Demos wurden mit voller Gewalt niedergeschlagen vom Staat. Gleichzeitig gibt es natürlich auch mindestens Andeutungen, ja, dass es unter den Protestierenden auch Mossad-Leute gab, ja. Das Komische ist, der Zeit, in der wir leben, ist so, man muss gar nicht mehr so ein krasser Verschwörungstheoretiker sein oder so. Der Mossad hat selber getweetet, einfach, am 1. Januar. Man kann das auch finden, ich hatte da einen Spiegel Online einen Artikel dazu gesehen, direkt am 1. Januar, wo ich mir auch so dachte, what the fuck, was ist das denn? Also das ist ja die absolute Steilvorlage, damit die Sicherheitskräfte komplett gewalttätig dagegen vorgehen können, dass sie direkt sagen können, ja, das ist hier alles vom Ausland gesteuert, was sie immer sagen. Aber das ist ja nochmal so eine richtig goldene Vorlage. Also viele Dinge, wie gesagt, können gleichzeitig wahr sein. Die Leute sind verzweifelt, die Leute wollen in einem Land leben, das eine Wirtschaft hat, das einfach eine Wirtschaft hat, Punkt. Also die nicht einfach komplett im Eimer ist und komplett zerstört wurde. Und gleichzeitig in einem freien Land leben, ein Land, in dem man ja einfach dieses Klassische, ne, ihr kennt das, Freiheit und Demokratie und so, das spielt schon eine Rolle. Und ne, es gibt halt immer das Ding mit, natürlich gibt es sehr viel Missmanagement-Probleme in dieser Wirtschaft, es gibt viel Korruption, aber, und das sind halt Sachen, über die dann hier nicht so richtig geredet wird oder viel zu wenig, ist so diese, also die Sanktionen, die Art und Weise, wie Iran sanktioniert ist, er ist sehr, sehr besonders. Ja, das sind krass, also ich habe oft gehört, kein Land der Welt ist so sanktioniert wie Iran. Es ist mindestens die in den Top 3 der Welt, der Sanktionen, die irgendein Land je abbekommen hat. Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie schlimm es ist, im alltäglichen Leben in einem Land zu leben, weil alles crazy teuer wird. Alles läuft über den Schwarzmarkt. Alles muss man sich irgendwie erhasseln, ja. Jeder muss immer gucken, wo er bleibt. Ich werde mich dazu nochmal mehr selber informieren, dann kann ich dazu auch mehr geben. Es ist etwas, was hier kaum richtig Bedeutung erfährt, weil man immer nur hört, ja, Sanktionen. Und man denkt sich, ja, Sanktionen, ja, zumindest kein Krieg. Sanktionen hat irgendwie sowas Smartes, sowas Cooles. Aber es ist eine Kollektivbestrafung. Es verarmt die gesamte Bevölkerung. Es zerstört Leben. Es zerstört Träume. Es zerstört Hoffnung. Es zerstört Vermögen. Fast die gesamte Mittelschicht, die Iran hatte, weil es hatte eine Mittelschicht. Es ging vielen Leuten wirtschaftlich ganz gut, wurde in den letzten 10 Jahren, die sind fast alle verarmt. Es ist furchtbar, furchtbar. Und natürlich, da gibt es auch Statistiken zu, habe ich jetzt nicht, kann man das so nachsehen, zu wie vielen Toten das führt. Also wenn eine Wirtschaft abschmiert, also was für gesundheitliche Probleme entstehen und wie viele Menschen einfach sterben. Es ist tatsächlich Kollektivbestrafung. Es gibt sogar Leute, die von einer Art Kriegsverbrechen reden, weil es darum geht, eine Bevölkerung so fertig zu machen, eben damit sie sich erhebt. Ja, und interessanterweise in Davos war der Finanzminister der USA und hat das sogar zugegeben. Ja, ihr könnt das nachschauen, dass das quasi das Design die Funktion dieser Sanktion ist gar nicht so sehr, ja, das Regime zu bestrafen, weil das ist auch etwas, was man sehr wenig weiß. Das Regime, die Sicherheitskräfte, Revolutionsgarden, all dieses Sicherheitsestablishment profitiert sogar. Also diese Gruppe profitiert von Sanktionen, weil deren Bedeutung in der Wirtschaft immer gestärkt wird, ja, weil man Connection braucht zu staatlichen und solchen halbstaatlichen Organisationen, um als Händler, um als Unternehmer wirtschaftlich erfolgreich zu sein, ja, weil alles ist auf einmal illegal. Du brauchst einfach Leute, die so Sachen reinschmuggeln können. Es ist alles viel komplizierter, ja. Es ist, Dude, ihr habt hier gerade einen Comedian am Mikrofon, ja. Ich kann es jetzt nicht perfekt erklären. Ich wollte hier nur diesen Impuls geben. Schaut euch das an und natürlich, ja, ist es ganz klar, dass das ein unfreies Land ist, ja, und dass die Leute auch darunter richtig leiden. Viele Sachen sind gleichzeitig wahr und nichts ist so, dass wenn man irgendwas sagt, ja, dass man jetzt irgendwie das so oder so darstellt. Also, das ist aber so ein Ding in der iranischen Diaspora. Da gibt es, es ist eine sehr aufgeladene Stimmung, glaube ich. Ich habe damit eigentlich gar nicht so viel zu tun, aber ich kriege das so am Rand mit, was da teilweise läuft und wie Leute irgendwie runtergemacht werden, angegriffen werden, Leute, die in der Öffentlichkeit was sagen, was nicht ist. Vor allen Dingen, wenn man nicht den Schah abfeiert, Alter, wenn man nicht rumläuft und sagt, ey, bitte. Bitte Amerika, Amerika, bring mir den Schah zurück. Ja, gibt es anscheinend eine große Gruppe von Diaspora-Iranern, die damit ein Problem haben und die da relativ, ich sage mal, pikiert, sehr vorsichtig, ich sage mal, sehr vorsichtig pikiert drauf reagieren und Leute runtermachen, angreifen und so weiter. Aber das ist alles nicht unsers. Es ist einfach eine absolut furchtbare Situation für die Menschen dort, Alter, die zermalmt werden von zwei Seiten, von innen und von außen. Ja, und von außen, das ist für absolute Madness, ist jetzt die Situation. Ja, es ist Freitag, der 23. Januar. Ich weiß nicht, wie diese Scheiße ausgehen wird. Ist das jetzt wieder so ein Krieg bevorsteht? Ja. Die USA ziehen da ihre Riesenflotte zusammen, alle halten den Atem an. Ja, kommt es jetzt noch zu einem Krieg, was insane wäre? Also ich finde es wirklich crazy, dass das so quasi als Lösung angeboten wird. Nach all dem, was im Nahen Mittleren Osten Krieg gebracht hat, also nach all dem Scheitern, nach jeder dieser Sachen, nichts davon hat die Situation von den Leuten in diesen Ländern, ja, die es mit autoritären Systemen zu tun hatten, irgendwie verbessert. Es hat es nur schlimmer gemacht. Und nach all dem, also ich finde es immer so interessant, dass man, wenn man so gegen Krieg ist, dann wird man in so eine Ecke gestellt, als wäre man so naiv. Als wäre man so, oh, okay, wir müssen jetzt hier aber realistisch sein, ja? Also, wir können jetzt nicht in deiner Gaga-Gugu-Welt leben. Also, man muss jetzt hier auch mit voller Härte vorgehen. Also, und man denkt sich so, ey, yo, woher nehmt ihr dieses Selbstbewusstsein? Woher diese Arroganz? Jede Ankündigung, jede Sache ist schiefgelaufen. Alles, die gleichen Leute, die jetzt so pushen für diesen Krieg mit Iran, sind die Leute, die gesagt haben, ey, Afghanistan wird mega nice, ja, wir vertreiben die Taliban, es wird eine liberale Demokratie, es wird ein stabiles Land. Ey, Libyen hatte vorher Gaddafi. Ich weiß gar nicht mehr, was Libyen jetzt ist, Alter. Mann, das ist einfach so Wasteland. Das ist ein Bürgerkrieg und Sklavenmärkte. Ohne Scheiß. Und Irak sowieso. Einfach, also so, das sind einfach so komplett kaputte Länder, Mann. Das sind einfach so komplett zerstörte. Ich habe manchmal das Gefühl, und ich hätte gedacht, dass das allen klar ist. Ich hätte gedacht, dass nachdem man diese, spätestens als man, könnt ihr euch noch erinnern, Sommer 21, wir gehen in den Sommer 21, ja, für viele der erste freie Corona-Sommer, für einige Afghanen ein sehr unangenehmer Sommer, ja, die Taliban sind zurückgekommen und der Westen ist so chaotisch, hat einfach so seine Sachen gepackt, ist einfach so abgedüst. Und ich hätte gedacht, spätestens als man gesehen hat, wie diese Afghanen an diesen Flugzeugen hängen und dann runterfallen, während es abhebt, spätestens bei dem Bild, spätestens da, dass man so merkt, so, ja, ich glaube, dieses Ganze, wir greifen euch an, weil wir euch helfen wollen und euch Demokratie und Freiheit bringen wollen. Ja, ich glaube, das ganze Konzept geht wirklich nicht auf. Wir haben es jetzt 20 Jahre an dem Punkt, 20 Jahre lang gemacht und es war nur Scheiße. Wir haben hier kein sachliches Ergebnis. Es geht noch nicht mal darum, dass man sagt, hier Realpolitik und manchmal, ja, muss man böse Dinge tun, um im Endeffekt das Gute hinzukriegen oder manche, ja, man muss halt eiskalt sein, man muss mal so ein Bismarck sein, man muss auch mal ein Otto... Man muss auch mal seine Otto von Bismarck-Ära feiern, ja. So, man muss einfach mal brutale machtpolitische Dinge machen, aber im Endeffekt so führt das zu so Stabilität und hat irgendwie ein Ergebnis, dass das irgendwie rechtfertigt, dass so viele Unschuldige sterben. Nein, Mann, es ist einfach so komplett geisteskrank, dumm, inkompetent, also wirklich. Also diese Leute haben nichts nachzuweisen und die Leute, die für all diese Einsätze waren, also keiner von denen hat auch je Verantwortung übernommen oder so. Also, ey, ohne Scheiß, also die Leute sind dann im Amt, sind dann raus, der nächste Typ übernimmt den Krieg, der schon läuft und das Ganze wird einfach so weitergegeben, wie so in so einer WG irgendwie so ein komisches Stofftier, das angeblich irgendwie Glück bringt oder so, irgendwie ein WG-Ritual. Keine Ahnung, bessere Metapher ist mir gerade nicht gekommen, Alter. Es ist absoluter Wahnsinn und dieselben Leute sind jetzt so, ja, ich glaube, wir müssen den Iranern helfen, indem wir sie bombardieren, Mann. Ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, man muss eigentlich sozusagen mit dem Westen, ja, wenn das jetzt so eine Person wäre oder eine Gruppe von Leuten mit der Öffentlichkeit hier oder auch mit den Medien, mit den Eliten und so, echt so, man muss das so richtig so, ich habe manchmal das Gefühl, ey, haben die Alzheimer? Also ist es irgendwie sowas psychisch? Also ist es eine Krankheit? Also ist es irgendwie, muss man das sozusagen mehr aufdröseln, dass man das einfach klarer... Wisst ihr, dass man das so erklärt wie so, kennt ihr die Szene bei Rückkehr der Jedi-Ritter, wo so C-3PO, wir sind da, wir sind bei Rückkehr der Jedi-Ritter. Jeder, der Star Wars nicht geguckt hat, ist jetzt sowas von raus aus dieser Referenz, aber es gibt diese Szene, wo C-3PO, der goldene Roboter, ja, wo er diesen Teddybären, wo die auf diesem Waldplaneten sind, diesen Teddybären, einfach mal ein kurzes Recap gibt der gesamten Star Wars Story in so einfacher Sprache, in deren Sprache und auch so bildlich dargestellt und so, die sind ja so ein bisschen wie Kinder und aber so sind, die sind ja voll, das sind ja voll die geilen Wesen, die sind so voll stark, aber so voll die lieben, das sind so richtig die Guten und er muss denen das so, er erklärt es denen dann so in einfacher, in deren Sprache relativ schnell und macht so Geräusche und so. Und ich glaube, so, ich habe das Gefühl, so müsste man es hier erklären, die letzten 25 Jahre Krieg gegen den Terror, diese ganzen letzten 25 Jahre seit 9-11, dass man so das irgendwie so erklärt, einfach so für so Hängengebliebene. Wenn man ab irgendeinem Punkt, weil ich denke mir so, ey, also was ist das hier gerade? Ohne Scheiß, ich hab das Gefühl, der Westen ist manchmal einfach so wie so ein Psycho, dem man einfach seine Probleme nicht erzählen sollte, weil er das nicht checkt, weil er das irgendwie so falsch umsetzt, so, ne? Also man müsste das, glaube ich, wirklich mal so richtig aufröseln, so in dieser scheiß Zaubersprache, einfach, ist wirklich, als wäre es ein Psycho, als wisst ihr, wie es ist? Es ist es, wenn so Iraner so krass unzufrieden sind in dem System und dem Land, in dem sie leben und wie schlimm alles ist, die Wirtschaft und deren Freiheitsrechte und all das. Und man denkt sich so manchmal so, voll, aber also erzähl's nicht diesen Leuten. Erzähl's nicht, weil das ist so, also als hätte man einfach nur so ein Instrument im Instrumentenkasten und es ist einfach nur, okay, dann bombardieren wir euch, also dann machen wir euch fertig, so, dann kommen wir jetzt und als würde man so erzählen, als hätte man einen richtig scheiß Vermieter und man lebt in so einem Blockbau mit ganz vielen Leuten und es ist einfach ein Vermieter, der einen so dominiert und einfach scheiße ist und man erzählt das so jemand, man denkt so, ey, ich kann dir was mal erzählen, ich kann mich, also so, vielleicht hilft er mir irgendwie oder vielleicht gibt es irgendwas, was der machen kann und der ist dann so, ja, okay, ja, dann reißen wir das Gebäude ab. Ja, okay, ich komme her, ich zerstöre das Gebäude. Nein, du sollst nicht das Gebäude zerstören. Du sollst hier nicht alles kaputt hauen. Gibt's irgendwas anderes? Gibt's irgendwas anderes, Alter? Und Scheiße, eine Sache, die auch gar keine Rolle spielt in irgendwelchen Diskussionen. Ich würde gerne mal die Umfrageergebnisse in Iran sehen, wer dagegen wäre, dass man jetzt diese Sanktionen nimmt. Ja, das klingt jetzt crazy, wenn ich das sage. So, oh, das belohnt das Regime sogar. Das belohnt das Regime sogar dafür. Nein, Mann, die Leute leiden unter diesen Sanktionen, Mann. Es sind so viele Leute krass reich geworden wegen den Sanktionen, weil die einfach connected sind mit dem Staat. Dazu gibt's Studien, dazu gibt's Sachen, Mann. Ohne Scheiß, ich glaube, niemand hätte ein Problem damit, wenn man diese Sanktionen nimmt. Digga, das Ding ist hier gerade viel zu ernst geworden. Ich merke gerade, wie das viel zu ernst geworden ist. Aber das sind gerade so meine Gedanken zu der ganzen Scheiße, Mann. Mann, was soll man machen, Alter? Ich bin angespannt. Ich hoffe, also nicht, also ich, ey, ohne Scheiß, also ich wäre sowas von crazy überrascht, wenn so ein Angriff, wenn daraus irgendwas Gutes entsteht. So weit würde ich so gehen. Irgendwas Gutes. Also wenn daraus irgendwie, dass das einen Effekt hat. Ich weiß gar nicht, was da die Taktik ist, Mann. Also es ist irgendwie, manchmal denke ich mir, man stellt sich das so vor wie so ein Computerspiel. Dass so, ja, dann kommen wir so mit so krassen Bomben und dann machen wir so den Endboss. So töten wir so Sniper. Mit so Sniper machen wir so. Digga, was hat das mit den Protestierenden zu tun, wenn man irgendwelche Stellungen der Revolutionsgarden angreift? Was hat das mit irgendwas eigentlich fast zu tun? Das ist so. Ich weiß gar nicht, ob sich da irgendwelche Gedanken gemacht werden von den Leuten, die das machen. Also manchmal hat man das Gefühl, die sitzen da so rum, so die Entscheider, und die haben so Bro-Meetings und sind so, lass mal einfach hier so ein paar Knöpfe klicken und mal gucken, was passiert. Das ist wie so Book of Raw spielen im Casino. Einfach mal so diesen Hebel runter, einfach so ein Automaten-Casino, einfach so oldschool, einfach diesen Hebel runter und mal gucken, vielleicht gewinne ich. Ja, okay, ich habe nicht gewonnen, ja, egal. Ja, ist ja nicht mein Leben, das da weg ist. Einfach irgendwelche braunen Leute und so. Also es ist ja irgendwo weit entfernt. Ich krieg das nicht mal mit. Naja. Was ich gerade ironisch witzig finde, ist natürlich ist was, wie es immer mehr Deutschen oder Europäern klar wird, in was für einer toxischen Beziehung man mit den USA ist. Yo, Alter, die geben ja gar keinen Fick mehr. Die lassen es einen ja richtig spüren. Also davor war es ja auch klar, ja, davor, also so der ganze Snowden-Skandal hat es ja irgendwie offenbart, ja, wir werden abgehört, das Kanzlerin-Handy wird abgehört. Diese Sachen sind ja komplett vergessen, aber einfach nochmal, dass man so das in Erinnerung hat. Wir waren die ganze Zeit in dieser toxischen Beziehung, aber zumindest hat der Typ, der uns bumst, uns das nicht immer so in die Fresse gesagt, dass er uns bumst, sondern war so, nee, nee, wir machen Liebe. Wir machen Liebe. Nein, ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist die Einzige für. Du bist. Ne? Und die haben einfach. Ja, eines der Sachen. Die haben das Handy. Ich meine, das ist voll krass, wenn man sich das überlegt. Die haben einfach das Handy abgehört von unserem Chef. Von der wichtigsten Deutschen. Und Deutschland war so: Hey, Mann, lass das doch lieber. Lieber nicht machen. Ich habe mal ein Interview gesehen oder irgend so einen Bericht dazu. Merkels Beschwerde an Obama war. Ja, ey, das ist echt scheiße. Deutsche reagieren da echt sensibel drauf. Das ist nicht so gut. Na, ihr Punkt war eigentlich so, yo, das ist jetzt irgendwie echt peinlich für uns gerade, dass ihr das ja gemacht habt. Ja, Mann, aber jetzt sind wir offen, in einer offenen, toxischen Beziehung, ist es ganz klar, ja, man kriegt's richtig. Ich meine, spätestens, ey, wirklich, allerspätestens jetzt. Ja, also wenn man jetzt die EU nimmt, ja, und Grönland ist Teil der EU und Teil von Dänemark, Teil der EU, wenn jemand echt dein Staatsgebiet einfach so wegnehmen will, einfach so haben möchte, ich würde sagen, das ist eine Red Flag. Ich würde sagen, das ist eine Red Flag. Ich würde sagen, das ist gar nicht so ein guter Freund. Ja, ich glaube, ja, ist krass, Mann, Alter. Man sieht so. Ist auch komisch, weiter so seine Staatschefs so zu respektieren, wenn man so mitkriegt, so wie die einfach so, also wie Trump veröffentlicht ja einfach so Chat-Nachrichten, einfach so WhatsApps. Stell dich vor, die chatten einfach unverschlüsselt über WhatsApp. Veröffentlicht ja einfach so Nachrichten, die er von Macron und Rutte kriegt, Alter. Ich will gar nicht wissen, was ihm Merz schreibt. Einfach so, ja, hier, guck mal, guck dir diese Typen an. Guck mal, wie tief die bei mir im Arsch sind. Und es ist irgendwie voll komisch, das so zu sehen und sich zu denken, ah, krass, Alter. Wir haben es ja immer gedacht, ja. Jeder, der so ein bisschen kritisch über diese Beziehung nachgedacht hat, hat sich immer gedacht, jo, ihr habt hier nichts zu melden, ihr seid krass. Ihr habt nicht viel zu melden in dieser Beziehung, aber jetzt ist es so, so krass undeniable, Mann. Es ist schon irgendwo funny. Es ist schon, und es ist irgendwie so, ey, ich bin immer so rumgelaufen, ja, und hab so Sachen gesagt in diese Richtung, und Leute haben es immer so, ja, auch bei mir im Freundeskreis, ja, kann man jetzt, ja, bla bla bla. Aber hey, Alter, dritter Shoutout an mich an der Stelle. Stell dich vor, das ist jetzt der Ton des Podcasts, das ist der Sound des Podcasts, dass ich einfach mich hier die ganze Zeit selbst lobe. Einfach eine halbe Stunde oder wie weit sind wir? 22 Minuten oder was auch immer. Hybris. Ja, einfach abgehen. Naja, okay, ich würde jetzt gerne rübergehen zu unserem Gast, ja, unser dritter Gast hier auf dem Podcast, der Herr Dr. Ivan Thieme. Und vorher möchte ich natürlich noch mal kurz Promo machen, ja? Und zwar bin ich mit Kinan auf Doppelsolo-Tour im Februar, am 21. in Ulm, am 22. in Ravensburg, 25. Augsburg, 26. Nürnberg. Die Tickets sind in den Shownotes, wie immer, getrennt. Und dann natürlich meine Solo-Termine ab März in Wien am 1., 11. in Hannover, 12. in Freiburg, 15. in Köln, 21. in München, 25. in Potsdam, 26. in Rostock und dann am 30.04. in Hamburg und Grande Finale, Aufzeichnung, 2.05. Berlin, Mehringhof Theater. Tickets sind erhältlich. Und der Teil mit Ivan ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, ja, wenn ich nicht nochmal die Pläne umschmeißen sollte, jetzt, wenn ich später schneide, aber es werden wieder zwei Parts sein, ja. Es ist in zwei Hälften geteilt, also wundert euch nicht, wenn jetzt die erste Hälfte. Ich schau mal, ob ich nochmal so ein Abschiedsding aufnehme oder halt jetzt wisst ihr Bescheid. Es endet einfach quasi mitten im Gespräch, sage ich jetzt einfach mal. Und dann haben wir in der nächsten Folge den zweiten Teil. Yes, Ivan hat ein Special rausgebracht, aber das sage ich auch. Ich habe das Gespräch gestern mit Ivan schon gehabt. Das sage ich auch gleich am Anfang. Es ist auf YouTube. Es heißt Fühl ich. Schaut es euch an. Richtig geil. Und jetzt viel Spaß mit Ivan Thieme auf diesem Podcast. So, ich habe jetzt meinen dritten Gast in der Geschichte des Podcasts hier auf dem Podcast. Ihr habt es im Titel schon gesehen. Es ist Ivan Thieme. Großen Applaus für Ivan Thieme.
Ich applaudiere für mich selbst. Yeah. Ich habe es aufs Treppchen geschafft. Der dritte Platz.
Ach so, okay, wenn man danach geht. Ja,
das doch, ist, ich finde schon, das ist der Sieger der Herzen. Wenn man so Bronze bei Olympia holt, ja, fühlt sich manchmal geiler an.
Du beißt doch gerade in diese Medaille.
Genau,
gerade rein.
Ich beiß in diesen Podcast rein. Ich beiß in dein Aufnahmegerät.
Sehr cool, dass du da bist. Viele Leute, die mich verfolgt haben, mich kennen, kennen auch teilweise Ivan. Ivan hat oft für mich geopened. Wir haben viele Shows zusammengespielt. Wir haben eine gemeinsame Show, eine Impro-Show in Berlin und Hamburg. Einer der witzigsten Leute, die ich kenne. Und seit kurzem auch mit Special unterwegs. Fühl ich, ich wollte es jetzt direkt am Anfang sagen, damit es nicht irgendwie weggeskippt werden kann. Fühl ich, ich wollte gerade sagen, überall, aber nein, es ist auf YouTube.
Es ist auf YouTube.
Es ist auf YouTube. Ivan Thieme, fühle ich einfach eingeben. Da kommt ihr direkt hin. Fantastisches Special. Eine Stunde Spaßgarantie. Das sind so Wörter, die man eigentlich nicht hören will.
Ja, genau.
Spaßgarantie.
Sofort nach Pressetext.
Ja, genau.
ich bin total stolz drauf. Danke für die Promo auf jeden Fall nochmal. Und großer Meilenstein für mich gewesen auf jeden
auf
Fall.
Auf jeden Fall.
Und viel unterwegs gewesen, viel Support gemacht.
Richtig, richtig. Und ich wollte eigentlich am Anfang sagen...
Ich dachte
sagen,
ganz kurz, genau, dachte, ich wollte, jetzt offiziell dachte ich, du sagst es.
Ach so, nee, ich wollte am Anfang sagen, ich sitze hier mit einem Mann, mit einem echten Mann, weil Ivan ist vorgestern 30 geworden.
Ja, genau. Ich bin am 20. Januar 30 geworden. Und
jetzt bist du endgültig, also...
Ja. Jetzt gibt es keine Ausreden.
Ey, ich habe einmal einem Kumpel einen Joke erzählt, ich meinte so, weil wir haben zusammen angefangen. Das Ding ist, wir haben wirklich zusammen angefangen, 2015, einfach exakt gleiche Zeit auch.
Das hattest du mir doch in Köln gezeigt, diese Sprachaufnahme.
Genau,
wo ich,
und das ist so witzig, weil auf meiner, ich nehme halt seitdem ich angefangen habe, ich habe, oder du ja auch, eigentlich viele von den Comedians, haben Sprachaufnahmen die ganze Zeit. Und ich weiß jetzt nicht, wie es exakt bei allen anderen aussieht, aber ich kann es über mich sagen und ich glaube auch über dich. Ich habe quasi ununterbrochen Sprachaufnahmen von allen meinen Sets seit jetzt 10,5 Jahren, ja? Seit dem Sommer, Herbst 2015, so. Und ich habe mir irgendwann mal, dachte ich mir so aus Interesse, so, ich scroll mal runter in dieser Apple Sprachnotizen-App, geh mal runter und ich hör mal in die erste Sprachaufnahme rein. Und ich höre mich am Anfang natürlich, wie ich irgendwas, ich weiß gar nicht, was ich da sage, ja, hier irgendwas.
Wir waren, glaube ich, bei Couscous.
Genau, und dann die nächste Stimme nach ein paar Sekunden bist du. Das war irgendwie so voller interessanter Moment, so, ach krass, du warst sozusagen, irgendwie, wir waren von Anfang an, wir sind von Anfang an verbunden, ja. Genau, und ich habe einen Kumpel erzählt und wir haben zusammen angefangen und damals warst du 19. Ja. Ey, kannst du dich noch erinnern, als wir da in diesem, wir haben abgehangen das erste Mal mit den anderen allen in diesem Shisha-Café da draußen.
Ja, das war wild, das war wirklich.
Auch so random, also ist einer meiner wenigen Shisha-Café-Besuche.
Ja, ich auch und ich war da, ich glaube, ich habe nicht verstanden, wie absurd die Situation war, weil als 19-Jähriger fängst du nicht einfach an zu chillen mit Mitte, Ende 20-Jährigen. Also so.
Eigentlich nicht, ist so, ne? Ist nur so ein Comedy in solchen Bereichen möglich.
Genau, das wäre ja komplett komisch. Also wenn es jetzt einfach, wenn ich
obwohl, kennst du das? Manchmal siehst du so Handwerker und dann ist da so ein 16-Jähriger, hängt mit so einem Anfang 40-Jährigen ab. Ja. Und der 16-Jährige hat sich an ihn angepasst. Ja. Er ist dann auch so ein komischer Erwachsener.
Der sieht auch irgendwie komisch alt aus. Ja, ja. Also so, es gibt 16-Jährige, die sind einfach alt.
Ja, so. Die sind einfach so.
Die hatten ihre Peak in der 7. Klasse.
Genau, der arbeitet seit 7 Jahren oder so, Alter. Genau. Ist einfach so Handwerksgeselle, kommt in deine Wohnung, ist ein richtiger Mann, kann Dinge reparieren und bist du einfach daneben.
Ja, ich weiß noch so, ich hatte noch so eine, die Art habe ich irgendwie auch noch, so eine sehr, sehr naive Art und Weise. Und man kommt rein und es sind einfach so abgefuckte Comedian. Also so wirklich, ist ja Comedy.
Ja, wir waren ja alle gerade so Comedian.
Nicht abgefuckt, also ich würde sagen, wir waren alle schon normal, aber man hat schon gesehen, ja, das ist so ein bisschen so ein Auffangbecken. Also so, es ist ein bisschen wie ein Lehramtsstudium. Also, es ist so, schreib dich einfach ein.
Ich war Mitte 20, aber ich war damit ja nicht der Älteste. Dann gab es ja Leute, du hast ja dann sozusagen auch mit Leuten.
Zwischen mir gab es wirklich einen Sprung. Also zwischen 19 und ich glaube 24, 25.
Gab es erstmal nichts. Wir waren alle mindestens dann Mitte 20 und dann gab es ja Leute, die waren damals schon 30, Anfang 30.
Genau.
Und du warst so dieser 19-Jährige und ich weiß noch, dass ich dich direkt cool fand, also ich fand das echt irgendwie stark von dir, weil wir haben, das muss man gar nicht herleiten, wir waren einfach so sieben Schwänze, die da in einem Shisha-Café abhängen. Natürlich haben wir an irgendeinem Punkt über Frauen oder Dating oder so geredet.
Ja.
Und ich kann es erzählen, oder?
Ja, ja, natürlich.
Ja, und du warst 19, ne, und du warst ja mit Abstand der Jüngste und dann hast du einfach so ganz normal in die Runde gesagt, dass du eine Jungfrau bist.
Ja.
Und ich war beeindruckt. Ich dachte mir so, ey, das ist ja voll der coole Typ, weil ich hatte mit 19, ich habe genau mit 19 mein erstes Mal gehabt und ich weiß noch, wie ich das so unter Verschluss gehalten habe.
Ja, du hast das Bit auch dazu, das hat sich angefühlt wie Schwarzfahren.
Genau, es hat sich angefangen wie Schwarzfahren, ich war neu an der Uni und ich wollte mir irgendwie so, ich wollte diese Schulzeit so ein bisschen abschütteln, dass ich so der Typ bin, der nicht bumst. Ich hatte das Gefühl, das wissen Leute über mich. Im Jahrgang, obwohl es nie Thema war, aber ich war so, ja okay, meine engsten Freunde, natürlich wussten die das. Und ich fand es so stark und ich fand es so mutig, dass du so, ich dachte mir so, ey, dieser 19-Jährige steht krass dazu, dass er keinen abbekommt.
Ja,
wie geil das ist
war, das? Also, aber ich war nicht so stark, dass ich das dann auf der Bühne auch verarbetet habe. Also ich war dann…
Nein, das ist ja auch teilweise sogar schwieriger, das sozusagen privat unironisch zu bringen.
Ja, genau.
So, nee. Also echt nicht gebumst.
Ja,
ich glaube,
wir waren auf jeden Fall beide Spätzünder, was das angeht auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe dich mit langen Haaren kennengelernt.
Genau.
Und mit
Dutt, oder?
Mit Dutt, genau.
Ich habe den Trend noch mitgemacht.
Was ich wirklich beeindruckend fand, dass du konsequent deiner Stimme gefolgt bist. Also ich erinnere mich quasi so, das war so, ich finde, am Anfang passt man sich ja schon eher immer dem Publikum an, man will ja den Lacher, man will irgendwie überleben.
Mhm.
Also war es bei mir. Also es ist ja, die ersten 3-4 Monate, es ist ja einfach nur so ein Überwasserhalten. Yeah. Irgendwie. Ja. Also, naja,
kommst hoch und gehst wieder.
Genau. Ja. So, man hat so ein, wirklich so ein, diese Notfallboote, so man hat diese 3-4 Cracker, man hat eine Leuchtpistole, man hat einen halbwegs Crowdwork-Lacher, den man so abschießen kann. Und man hofft einfach,
diese Leuchtding hoch.
Genau. Und man weiß, es ist kein Land in Sicht. Und das war wirklich beeindruckend, weil ich finde, man lässt sich am Anfang sehr stark formen vom Publikum, weil man sich dann hofft, halbwegs ein okayes Set zu haben.
Mhm.
Aber du bist dann konsequent, hast immer das gesagt, was du irgendwie für dich selber lustig fandst.
Yeah.
Und ich weiß noch, teilweise waren es auch schwierige Sets. Also so, ich denke so, ey, Mann, also krass. Also der passt sich wirklich, also es ist entweder nimm oder friss. So. nimm oder stirb, heißt es ja. Nimm oder friss.
Irgendwas Unhöfliches.
Irgendwas Unhöfliches. und ich weiß nicht wann, ich glaube so Sommer 2017 oder so. Irgendwas ist dann geschiftet und es war dann plötzlich so absurd funny.
Ja.
Und ich kann es nicht benennen, was es war, aber es war richtig beeindruckend von außen zu sehen. So,
danke.
Irgendwas ist da geswitcht, keine Ahnung was.
Es ging schon früher los, aber ich glaube, so ab Frühjahr, Sommer 17 habe ich auch so eine Erinnerung, habe ich angefangen, zuverlässig zu killen.
Ja.
Davor war es, davor hatte ich auch ein paar Bits, die angefangen haben, immer zu funktionieren.
Ja, ich hatte mal Uni-Stress wegen deinem Bombing einmal bei Couscous. Also ich hatte mal Kommilitonen mitgebracht.
Da war dieses Mädel,
und du hattest das Bit gespielt, dass Männer physisch stärker sind als Frauen.
Ja, was keine krass edgy Aussage war.
Aber sie kam nicht drauf klar und sie hat mir ein Ohr abgekaut die nächsten 2-3 Wochen in der Uni dann. Sie war dann so, ich war so krass, ey.
Ja, sie ist verantwortlich für den Rechtsruck, Alter. Diese Leute, die es so sehr übertreiben mussten, Alter, wegen denen haben wir jetzt diese Nazis an der Backe.
Kann sein, ey. Ich hätte auch nicht locker gelassen. Irgendwann war ich dann so, es ist okay. Also so, es war eine
Es war gar keine kontroverse Aussage. Ich habe einfach nur gesagt, ey, so, das ist auch schon so ein Ding, ne? Männer, also, ich hatte da.
Erinnerst dich, ne?
Ja, ich hatte da. Ich fand sie auch ganz süß, eigentlich. Ich hatte auch, ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie.
Sie
auch irgendwie. Also, ich habe das auch so ein bisschen als Interesse wahrgenommen, kurz. Ja, ich weiß nicht, ob ich da so delusional war, aber das war einfach ein Mädel nach einer Show, die die ganze Zeit mit mir reden wollte. Und ich dachte so, ich glaube, es läuft hier gerade.
Ja.
Wir haben ja nichts miteinander zu tun gehabt. Aber Genau, ja, das war, ich weiß auch nicht, ich kann es gar nicht so sehr anders, als so das zu machen, wie ich es so für, wie ich es gerne machen würde. Deswegen manchmal, also.
Ja. Naja, aber das Publikum formt einem ja schon gewisserweise. Also wenn du ein Jahr vor scheinbar Publikum auftrittst und ein Jahr vor normalen Shows, Couscous auftrittst, bist du einfach, wirst du so ein bisschen vom Publikum geformt.
Und, ich hatte, genau, aber ich glaube, so manchmal gibt es so ein Publikum, das so sehr nicht versteht, was man gerade macht, dass man sagt, ey, nee, ich darf euer Feedback gar nicht annehmen. Ja. Das ist sozusagen, das ist jetzt nicht, ich mach's mir einfach, oh, die checken's nicht.
Vor scheinbar Publikum, also sondern für Leute, so, die es, ich weiß nicht, ob du schon mal über diese geredet hast.
Ich hatte da teilweise keine Chance. Ich bin raufgekommen nach einer Minute, die waren so, nein.
Das war so, so muss es sich angefühlt haben, während so Inkas Spanier gesehen haben.
Ja.
So Männer auf Pferden, so diese Schiffe. Also es ist einfach eine komplette, du kennst doch die Szene von Apokalypto Now.
Ich weiß,
wohl am Ende des Films, also der Film geht ja.
Ich glaube, ich habe ihn nie gesehen.
Guck den mal, das ist ein geiler Film. Also es geht ja auch gar nicht darum, um die Invasion der Spanier und Portugiesen, sondern es geht einfach um was ganz anderes, um Opfern, Opferung und alles.
Stimmt,
sowas.
Ich kann
und dann,
mich ein bisschen erinnern.
Und dann am Ende des Ende des Films, ich spoilere jetzt mal diesen 12 Jahre alten Film, kommen die an die Küste und sehen diese Schiffe ankommen. Und die war so, das, was ich erlebt habe, ist ja nicht zu dem, was jetzt noch kommt, einfach.
Ah,
so.
Okay, das ist so witzig. Ah, okay, genau. Dann, ich hab den Film nicht gesehen.
Nee, aber die raffen es einfach nicht. Die sehen es uns, die verstehen es einfach nicht, was die da sehen gerade. Einfach so.
Für dich war mein Act das.
Nee, nicht das, aber so fühlt es sich an. Also was du bist einfach.
Genau, es ist eine andere, auch der ganze Duktus, es war ja gar kein, das waren ja gar keine Stand-up-Räume, sondern so. Die waren es gewohnt, entweder dieses klassische Clowns-Ding oder dass jemand einen klaren Skill hat, wie da gab es diesen krassen Jongleur, also auch wirklich krass so, ne?
Ja.
Oder wenn es sozusagen Comedy ist, dann hat es so einen Duktus von so One-Man-Show, so Theater irgendwie. Und wenn dann jemand raufkommt und einfach so Dinge sagt, also so in so einer Tonlage, sind die so, ist das jetzt gerade ein Soundcheck? Also wann?
Genau.
Also oder das ist ja gar nicht witzig oder.
Ja, das war, aber das war ja dann, warum, glaube ich, dann so viele Stand-Up-Shows entstanden sind, weil man sich bei diesen Shows immer unwohl gefühlt hat und immer so ein bisschen so, man war immer so fehl am Platz.
Das ist übrigens voll das geile Zitat, das ich letztens auf Facebook gelesen habe.
Geil, du bist auf Facebook.
Facebook. Ich habe ein geiles Zitat auf Facebook gelesen. Ja. Nee, das ist von, das ist so ein berühmter amerikanischer Civil Rights Typ, Alter. Es gibt, glaube ich, eine Doku über ihn. Ey, das ist so krass, dass ich seinen Namen nicht weiß. I'm Not Your Negro heißt der Film. Der
sagt mir jetzt auf Anhieb nichts, leider.
Ah, okay. Irgendwie so. Auf jeden Fall ist das Zitat so, in die Richtung so, ey, wenn es in der Welt keinen Platz gibt für dich, dann schaff dir deinen eigenen Platz. Mhm. So, und das ist im Prinzip, was wir gemacht haben, weil es war so, keiner will das.
Ja.
Aber so, nee, wir müssen einfach die eigenen Orte schaffen. Und das ist irgendwie so ein, so ein allgemeines Ding, was bleibt.
Du bist dann auch ziemlich schnell all-in gegangen, ne? Du warst dann so, ich bin hier, ich krieg noch irgendwie BAföG oder so oder
ja,
sowas.
Ich hab mir offiziell ein Semester zum Testen gegeben. Ich habe ein Urlaubssemester beantragt und nach so zwei Monaten war ich so, ich kann mir gar nicht vorstellen, zurückzugehen, zu studieren.
Ja.
Und trotzdem war ich dann noch ein halbes weiteres Jahr, also ein noch weiteres Semester offiziell eingeschrieben. Und nach einem Jahr habe ich dann so gesagt, oder eineinhalb Jahren oder so, jetzt ist exmatrikuliert, ganz offiziell oder so.
Ja, ja. Ich glaube, viele machen das deutlich länger, also diese Phase, wo man so zweigleisig fährt und sich so, also so einfach so Teilzeit arbeitet oder so oder noch.
Geld verdienen ist ja das eine, aber was ist sozusagen der Fokus, also was man machen möchte, so das eine.
Aber das ist ja eine Zeitsache, du kannst ja auch sehr viel Fokus in eine Sache reinpacken und also es ist einfach nicht, da kommt einfach kein Geld
raus.
Genau,
dann musst du einen Job haben.
Genau, aber das hattest du gefühlt. Ich überlege gerade,
Ich habe eine Zeit lang BAföG bekommen und dann habe ich auch, ich hatte auch so einen Werkstudentenjob.
Ah, okay.
Weißt du noch, habe ich dir erzählt, als ich so für so eine Firma gearbeitet habe, die haben so Food-Pakete verschickt und ich war am Dispatch und habe so Fahrer betreut und sowas.
Nee. Aber macht Sinn. Ja.
Auf jeden Fall war das sehr gut bezahlt für 2016-Verhältnisse. Ja. Ich habe da irgendwie, ich weiß noch, ich glaube, ich habe pro Stunde als Student 12 oder 15 Euro bekommen.
Ja. Ja.
Und das war sozusagen
boah, das
krass
ist
gut.
Rich.
Millionär. Das war 2016.
Mama made it.
So, du musst dir nie wieder sorgen. Ich, kaufe dein Haus am Strand.
Ja, ich, yeah. Ich habe jetzt einfach so, weil ich jetzt auch 30 geworden bin, so 20er doll reflektiert.
Genau, ich wollte dich eigentlich fragen.
Mir ist aufgefallen, welche absurden Wohnsituationen ich hatte. Ich bin so die verschiedensten WGs getuckert.
Yeah.
Du hattest ja eigentlich schon sehr früh deine WG, die dann auch lange hing.
Ja,
ne?
Voll,
genau.
Voll, ja.
Wirklich absurde WGs. Ich hatte einmal in einer WG gewohnt, einfach also meine erste WG war eine Studenten-WG mit einer Mitbewohnerin und wir wurden dann da rausgeworfen, weil meine Ex-Freundin damals super oft da war und das war für sie ein Problem, was ich auch verstehe.
Yeah, okay.
Und dann sind wir einfach in eine WG gezogen, wo wir einfach bei einer Mutter und einem Sohn gelebt haben. Also
mit deiner Ex-Freundin?
Genau. Wir waren einfach am Boxhagener Platz und es war einfach so, man hat einfach mit der Family so gechillt.
Echt? Das wusste ich gar nicht. Hä?
Ja.
Das war mit einer Mutter und ihrem Sohn.
Genau.
Also
eine
alleinerziehende
Mutter.
Also
die Mutter, also den Sohn, meine Ex-Freundin, das war ein Kumpel von ihr, so, und die hatten einfach ein Zimmer frei und da haben wir dann gewohnt einfach am Boxy, bevor
Ach,
wir
krass.
Dann
irgendwie, also es klingt erstmal irgendwie ganz süß.
Ja, aber eigentlich komplett verrückt, dass man einfach so bei einer anderen Familie chillt. Einfach.
Ja, voll. Aber ich meine, das sind ja so Lösungen, also ich meine, ganz vieles, glaube ich, was für uns jetzt so verrückt klingt oder nach krassem Diskomfort, war so komplett Standard vor so 50 Jahren oder
genau.
Das lief hier eine Zeit lang zu geil. Normalerweise haben Leute immer irgendwie…
Ja.
Also, dass sich jeder leisten kann, auszuziehen und irgendwie eine Wohnung für sich zu haben, ist, glaube ich, relativ
Das Schlimmste, was ich mal gehört habe, bei so einer WG-Situation, ist nicht mir passiert, aber so einer Kollegin mal, die hatte so eine Wohnung, die war eigentlich wie so ein langer Schlauch und ihr Zimmer war ganz am Ende, so dass wenn sie in die Küche oder aus der Wohnung oder raus musste, durch das Zimmer des Mitbewohners musste, um irgendwie voranzukommen.
Oh Mann.
Das ist wirklich, glaube ich, so Top-Tier schlechte Wohnsituation.
Aber auch für ihn.
Ich glaube, er war so ein Creep dann auch und der lag dann immer so durch. genau.
Hereinspaziert.
Oh Gott, ich war so, ey, das klingt furchtbar, ey.
Das ist so ein Typ, der so zur Verabschiedung sagt, ein wunderschön.
genau.
Hallöchen.
Ich stell mir dann so, sorry, ich muss durch. Sie hat sich dann irgendwann so einen Kühlschrank und so Sachen gekauft, damit sie einfach nicht durch.
Das wurde auf einmal so eine Minibar, das ist so ein Hotelzimmer.
genau. Du hattest aber nie so absurde WGs oder so, ne?
Doch, ich habe in einer WG gewohnt. Ich habe einmal richtig scheiße gebaut. Ich habe einmal wohnungstechnisch richtig Kacke gebaut. Ein richtig dummer 22-jährigen Move. Mhm. Ich wollte nach Berlin ziehen und da bin ich, also im Endeffekt bin ich gescheitert, nach Berlin zu ziehen. Das war so 2 Jahre, bevor ich dann wirklich nach Berlin gezogen bin. Und ich hatte mir ein cooles WG-Zimmer. Ich habe es nicht wertgeschätzt, wie gut das Zimmer war, preislich, Lage. Ich habe 180 Euro bezahlt. War in Rostock, in Uninähe, so zentral. Und ich, Idiot, war so, nee, ich ziehe nach Berlin und ich ziehe das durch. Und damit ich mir selber Druck mache, wird jetzt erstmal das Zimmer gekündigt.
Ja. So. Oh nein. Das ist
so einfach so, burn the ships. burn the ships.
Einfach so Benzin ausgeben.
Ja, genau, auf meine geile Situation, ne?
Ja.
Und dann bin ich nach Berlin und mir wurde ein paar Mal gesagt, ey, es ist schon damals, also es ist jetzt … Das war 2013. Das ist schon schwer, hier eine Wohnung, ein WG zu kriegen. So, ey, gibt voll viele Bewerber und WG gesucht. Du schickst was hin, kriegen immer so 300 Anfragen auf das eine Zimmer und so, wirst ganz wenig eingeladen. Ich war so, nee, ich, also, es gibt sogar eine Videoreportage, die eine Freundin damals gemacht hat, über mich und meine Arroganz, wie einfach ich auf jeden Fall,
wie geil.
Ich auf jeden Fall
ein gutes
Zimmer.
Geld zahlt, um diese Reportage zu
sehen. Ey, die ist irgendwo, sie hat so verschiedene Momente, sie hat dann immer ihr Handy gezückt und mich so reden, was mein Statement ist zur aktuellen Situation. Und dann habe ich eine Zeit lang bei ihr dann auch gewohnt, um von dort aus dann, sie war in Berlin, sie ist zwischen Rostock und Berlin gependelt.
Das muss sie festgehalten werden.
Genau,
also
sie hat es gemacht.
Die Leute müssen gewarnt werden.
Absolut. Und das ganze Ding heißt, das Titel des Ganzen ist, weil ich es immer wieder sage, I just need one week.
I just need one week.
Und dann hat man so den ganzen Dings von sie sagen, Hybris am Anfang, ja, ich brauche nur eine Woche, zu, während ich bei ihr bin und dann so, das so versuche noch zu erklären, ja, ich habe gesagt, metaphorisch eine Woche, natürlich dauert es länger, zu irgendwann so, ey, das ist ja, die sind ja voll.
Eine Woche auf dem Jupiter.
Ja,
die Jupiter-Wochen sind einfach so 3 Monate.
Ja. So einfach so Interstellar-Zeiten.
Ja, genau.
So. Wir verlieren hier gerade.
Wir verlieren gerade Zeit.
Ja, ja.
Wie viel Zeit ist in Rostock vergangen?
Ja, genau. Eine Woche in Rostock sind 2 Jahre in Berlin. Alter.
genau. Ja, du voll. Siehst auch sich selber, also man sieht ja Matthew McConaughey sich selber so weinen, wie er diese Fehler macht.
Nein, kündige nicht diese Wohnung.
Er ist so komplett zerstört, ja. Schickt dir so Signale mit diesen Gravitationswellen. Krass, und dann, also du bist dann und, einfach ohne nichts.
Ich
wirklich,
bin dahin und ja. Hab aufgegeben nach, ich weiß nicht, 2 Wochen oder so und fand es irgendwie kacke und ich weiß gar nicht mehr, was dann war. Ich bin dann zurück nach Rostock.
Und du hattest aber keine.
Und ich hatte da keine. Und ja. Dann habe ich aber ganz schnell innerhalb von wenigen Tagen ein neues Zimmer gefunden. Ja. Weiter, also nicht mehr so zentral. Mhm. Und im Keller.
Ja,
also
krass.
So Souterrain oder so.
Souterrain, ja. Das ist ja. Klingt zu edel für das, was es ist. Es ja, ist einfach nur,
genau.
Man ist in einem Lager.
Ja, man ist einfach, Niklas Amling hat einen sehr guten Joke dazu. Ja. Dieses, ich weiß nicht, ob du kennst wahrscheinlich, ne? Ich will ihn gar nicht bringen, aber der hat einen sehr guten, genau dazu, wie die das so hochschnacken, so Immobilien.
Ja, genau, ja.
Ja, und das war, ein Typ war echt so voll nett, voll okay, aber ich glaube, der ging gerade durch eine schwere Zeit, war immer so ein bisschen down. Mhm. Und ein Typ war Katastrophe, einfach ein absoluter Pilot, also ein richtiger, selten so gemerkt, so, ach krass, nee, der Typ ist krass dumm. Mhm. Also der war wirklich einfach…
Da ist einfach nichts mehr zu holen.
Der hat gecheckt, was geht. Also der war einfach richtig hängen geblieben und ist gar nicht klar gekommen. Ja.
Ein Bit, was mir irgendwie bei dir hängen geblieben ist, ich glaube, das müsste auch so 2017 gewesen sein, das passt zu der Situation von so Comedy-Anfang, so WG-Zeit und so. Und zwar, dass du im Auto… erfahren hast, dass du broke bist. Du hast Spotify gehört und plötzlich so Werbung.
Das war so. Ah, shit. Ja, genau. Warte mal. Mein Abo wurde gekündigt, weil, das ist so eine Gedankenkette, weil ich kein Geld auf dem Girokonto habe.
Das ist, glaube ich, mit einem anderen Comedian gefahren oder so.
Genau, genau. Und es war so, habe ich jetzt gerade erfahren, dass ich krass im Dispo bin? Ich war so gewohnt, Spotify läuft auf einmal so. Ja. Und bei Rewe sind die Aktionswochen mit Thomas Müller, bla bla bla, irgendwas. Und so, what the fuck,
ist lustig,
Alter.
Ja. Es ist halt irgendwie spannend, es gibt so eine Phase, wo, also man, diese erste Phase dauert bei jedem ein bisschen anders, bis man so ein bisschen so ein Set hat und seine Stimme hat.
Ja.
Und dann gibt es so eine Phase, wo man sich eigentlich total ausruhen kann, weil man ist total gut etabliert, man wird gebucht.
Mhm.
Man hat vielleicht auch ein, zwei Projekte, die so gut laufen, eigene Shows, vielleicht ein bisschen Podcast. Und dann, weil man so lange gestruggelt hat in diesen, weil man sich so lange über Wasser gehalten hat, ist man so froh, mal an Land zu sein und einfach so kurz mal so, oh, man legt sich auf, man kann es gar nicht fassen. So. Yeah. Es ist so, man
ja,
ist,
ja, ich glaube, das gibt es.
Und es gibt den Effekt, dass man sich so voll lange ausruht in dieser Phase. Also, dass man dann gar nichts mehr wagt, weil man ist so happy, jetzt mal hier zu sein,
dass
man sagt, ey krass, ich kann auch hier voll lange in diesem Strand bleiben. Also hier ist warm, manchmal fallen Kokosnüsse runter. So, ich kann hier fischen, ist alles okay, ja, das ist kein geiles Leben, so, aber so, also schon ein gutes Leben, aber so. Und ich finde, das ist voll die Gefahr manchmal bei Comedy, weil ich habe das Gefühl, manchmal.
Aber siehst du das so sehr als Gefahr, weil ich schon das Gefühl habe.
Ja. Nicht Gefahr, aber es ist so, wenn man.
Alle sind aber so sich dessen bewusst, wie ich spüre eine sehr große Unsicherheit, auch wenn man mit erfolgreichen Comedians redet. Keiner kommt mir krass gechillt vor. Alle sind, auch die Erfolgreichen sind gehetzt so und sind so, nee, ich muss dranbleiben.
Ah, okay,
so,
interessant.
Das ist das Gefühl.
Ich glaube, dafür rede ich mit Leuten zu wenig vielleicht über die Karriere.
Ich rede mit zu wenig Erfolgreichen.
Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es, also muss er dann nochmal Erfolg für sich selber definieren? Wir reden jetzt einfach mal so,
ich will
für mich
jetzt so keine,
erfolgreich ist so, wenn man einfach so 200, 300 Räume ohne Probleme füllt. So, das
genau,
ist für mich,
und wenn ich jetzt mit anderen Leuten rede, die noch viel erfolgreicher sind als sogar das Level, dann hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass sie gechillt sind.
Echt? Aber wieso nicht? Das ist immer so komisch. Ne? Man würde meinen, ab gewissen Punkt so, komm, du kannst jetzt chillen, hör auf jetzt so zickig zu sein. Also zickig vielleicht das falsche Wort.
Yeah.
Aber so angespannt zu sein, ist doch alles okay. So wenn du jetzt nicht komplett
Also jetzt die Leute, die mir einfallen, die kamen jetzt nicht so nervös vor, dass es so übertrieben ist, aber die kamen jetzt auch nicht so vor, so I made it, das war's. Ich muss jetzt hier, sondern allen ist schon irgendwie klar, alles hat sich beschleunigt, Alles geht irgendwie schneller, sozusagen von unten nach oben.
Wir haben ja
und
gar keine, für die Zuschauer, Zuhörer zu Hause, wir hatten ja gar keine Reels 2015. Wir hatten nach Facebook-Events nochmal so einen kleinen, nochmal so hingeschrieben in die Gruppe, ey, danke, dass ihr da wart, um nochmal so Like und so Follower abzugraben.
Ja, genau,
ne?
Das war eine sehr simple Zeit, das eigentlich, was so, das angeht, was voll cool war, weil man hat sich darauf konzentriert, irgendwie ein besserer Comedian zu werden. So.
Und jetzt ist so der Content-Druck irgendwie da. Und,
genau, und auch so dieses neue Leute kommen und dieses neue Gesichter und also ich habe irgendwie nicht.
Das war mal so was Besonderes, wenn so zwei, drei neue da waren, das waren so neue Recruits. Die waren so, die haben so Level, die haben so ohne Rüstung angefangen. Man hat sie gesehen.
Voll.
Wie so ein Level 1
Level 1 Mafia.
Genau.
Dieses Spiel.
Genau. Und dann weint so eine Frau.
Ja, ja. Ich check diese Spiele nicht.
Ich glaube, die sind auch nicht echt. Ich weiß nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, wer das spielt. Das sind so Sachen, die. Also, Boomer spielen ja wohl voll viel Handyspiele. Und
ja,
so, ne?
Das stimmt. Wenn man einmal so in die S-Bahn geht, dann sieht man einfach so Schlosser, einfach so irgendein Spiel spielen, irgendwas
also
abfarmen.
Wer zockt? Also, übrigens, genau, was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, ich hatte mit diesem Kumpel geredet und wir hatten drüber geredet, dass du 30 wirst. Und deswegen hatte ich das erzählt, dass du warst 19, als wir angefangen, du warst immer so quasi in Anführungsstrichen das Küken so. Mhm. Der Jüngste und alle waren so, ey krass, Ivan ist so jung, Ivan, also das war so.
Es hat auch voll viel Druck generiert, weil er war so, ja, er wird es schaffen, es ist so, wenn er hier mit 19 anfängt, dann kann er, also genau, das war so.
Ach stimmt, so habe ich es nie gesehen.
Das war so, ja, okay, also ich bin ja auch.
Es ist auch schwieriger mit 19 als mit Mitte 20, so, ne, also die ersten.
Man hat auch nichts, worüber man reden kann.
Genau,
also das
habe
ich erlebt, also ein bisschen Immigration halt, aber ich bin voll behütet aufgewachsen, so in Pankow in Berlin, so. Hatte voll die schöne Grundschule, hatte voll die, ich würde sagen, entspannte Oberstufenzeit. So, da gab es gar keine so, bis auf so ein bisschen Family-Issues, nichts so Wirkliches, so, wo man sagt, ey, das war so ein Topf, aus dem ich so schöpfen kann.
Ja,
also,
genau.
Kann auch eine
also
Prämisse sein, aber genau. So.
Ich finde schon, dass oft Leute echt besser sind. Ich meine, karrieretechnisch ist es definitiv ein Nachteil, mit 30 anzufangen oder mit Ende 20 anzufangen, aber es ist erstmal die ersten Jahre, also du bist, die sind oft, sind die im Schnitt, würde ich sagen, witziger.
Ja.
Und es liegt jetzt nicht an ihren krassen Talenten oder so, sondern irgendwie mehr erlebt, sind einfach smarter. Das Gehirn ist ja auch.
Ich war so beeindruckt, ich war so, boah, also ihr habt ja so richtig Wissen. So.
Ach
also
so,
naja. Ich war so, nicht Wissen, aber ich habe es nicht verstanden, wie Leute so viele Ideen haben können. Also
manche
Leute haben so einen kreativen Output.
Ja. Yeah.
Und ich bin so, hey, ich denke gar nicht so viel Lustiges. Also ich mag diese Kunstform, ich mag das Gucken, so ich genieße das voll, aber ich. Ums Verrecken, so, ich kann mich nicht einfach so, ich war so, ich, mir ist nicht so.
Ja, du hattest keine Dating-Stories eigentlich oder
genau,
dass du irgendwie mal, das
so,
mal passiert ist, dass du
so,
da.
Das war dann so,
dass du irgendwie alleine lebst.
Man war dann so, der erste Klassiker ist dann so, man beobachtet Sachen in der U-Bahn oder so.
Ja,
das
genau.
So, deswegen haben jeder, das hat so einen O-8-Joke, weil jeder,
genau. Ja, voll, voll.
So, und das war auf jeden Fall irgendwie frustrierend, aber ich glaube dann mit den 20ern, man erlebt dann so Beziehungen und all sowas und hat eh dann nochmal so ein anderes Gespür für, so, wenn Dinge irgendwie passieren. Also,
genau, also
so,
dein Gehirn ist ja auch, das entwickelt sich ja wohl, bis man 25 ist.
Ah, krass,
ne? Also so von dem, was ich gehört habe.
Ja.
Also man ist sozusagen auch wirklich nicht so weit kopfmäßig. Also,
ja, und jetzt muss ich mich zwingen, neue Sachen zu machen, weil man irgendwie, wenn man es nicht macht, hat man wirklich nichts also Neues, was man so beobachten kann. Also man kommt dann sehr schnell in so einen von Gig-zu-Gig-Modus. Man fährt hin, quatscht im Backstage oder checkt im Hotel ein.
Spielt
und
seine sicheren Bits.
Spielt seine sicheren Bits und das ist irgendwie unter anderem, was ich auch meine, diese Phase, in der man sein kann.
Ja. Yeah.
Und wie machst du denn das? Also liest du was oder ist es so, also,
oder
ist es so?
Ich erlebe so auch jetzt nicht so crazy Sachen oder so.
Ja.
So, ich glaube, aktuell irgendwie viel eher so Nachrichten oder so Erinnerungen oder und ab und zu erlebt man dann noch was. Weiß ich nicht, ich hab irgendwie nie so krasse Schwierigkeiten gehabt, dass ich sage, oh ja, da ist jetzt wirklich eine Blockade oder so, sondern ich dachte, wenn ich mich hinsetze oder besser gesagt hinstelle und irgendwie mir was überlege, dann kommt schon irgendwie was Neues, irgendwie so ein neuer Gedanke oder so.
Aber du zwingst dich jetzt nicht explizit, okay, ich gehe jetzt mal hier auf einem Bauernhof, einfach um das mal gemacht zu haben oder irgendeinen Trip irgendwo hin oder neue Sportart oder sowas.
Genau, ich habe das Gefühl, irgendwie mein Gehirn funktioniert gar nicht so sehr in so Alltagsbeobachtung oder so. Ich beobachte vielleicht mehr mich oder meine Gedanken, weil ich bin so sehr viel in meinen Gedanken oder so, sondern
mir hilft es auf jeden Fall extrem, so mit anderen Leuten zu reden und so auch normale Gespräche zu führen.
Das, also
so,
das schon, das schon. Ja. Also ich merke schon, dass ich sozusagen ein bisschen verwelke, wenn ich so zu wenig interagiere irgendwie mit der Außenwelt oder so.
Und dann mit Comedians ist es ja dann auch immer wieder die gleichen Themen. So
voll.
Vorverkäufe, ne? Ich so,
und es wird gelästert.
Schnell gelästert. Vorverkäufe,
so eine Scheißenergie.
Und wieder Content.
Genau.
Nee, ich müsste fleißiger
Instagram,
sein.
Instagram, alle hassen es, alle reden drüber, alle machen es. Also das ist so, es gibt so drei Themen. So.
Genau, das finde ich irgendwie ein bisschen so, das versuche ich zu meiden.
Voll. Aber was ich eigentlich jetzt einmal kurz
Jetzt haben wir so ein bisschen Comedy-Philosophie-Talk gehabt. Wollte ich eigentlich gar nicht so doll.
Nee, wollte ich auch nicht. Und zwar den Moment, den ich mit einem anderen Kumpel hatte, der war für mich irgendwie so ein Ding, weil ich habe krass, Ivan wird jetzt 30, so, ne? Weil du warst immer dieser 19-Jährige. Und für mich war das Ding so, ey, krass, spätestens wenn Ivan 30 wird, sind wir alle erwachsen. Also so spätestens dann ist so, krass, der Typ ist 30.
Es macht gar keinen Sinn.
Ja, es gibt gar keine Ausreden mehr, es gibt jetzt keinen, also wir
es
sind,
ist so, wenn man so irgendwo
durch.
Auf einem, irgendwo sieht, ja, der ist 2006 geboren, was? Also ist so, es macht gar keinen Sinn.
Genau. So 2006 und er ist in der Bundeswehr, er verteidigt mich. 2006 geboren. Der hat quasi das Sauermärchen nicht mitbekommen?
Ich verstehe ich total. Also jetzt, es ist aber gut, dass viele neue nachgekommen sind, weil jetzt hat für mich Noah, dieser Noah Nehmet aus Stuttgart.
Aber er sieht die auch ähnlich, er hat eine ähnliche Energie, Mann, das ist unglaublich.
Ich war erschrocken, als ich war so, der sah erst aus wie so eine böse Version von mir.
Ja, stimmt, so ein Vegeta, so schwarze Haare von dir. Er ist so dein Vegeta. Shoutout an ihn.
Es ist total spannend, ihn jetzt auch einen Ticken altern zu sehen, weil er ist jetzt auch so Mitte 20.
Ja.
Und es ist so voll, wenn man seine Karriere aufbaut auf so diesem unschuldigen Buben, es ist richtig voll der komische Wake-up-Call,
wenn man so einen MeToo-Skandal hat. Das ist dann richtig strange.
Ja, das ist richtig komisch.
Wenn schwere MeToo-Vorwürfe gegen dich herauskommen und du bist so, bin einfach nur ein netter Bube.
Das ist so, stille Wasser sind tief, ne? Das ist immer so. Hoffentlich nicht bei Noah. Es ist voll komisch, weil es altert, das Material altert dementsprechend irgendwie so strange einfach. Du kannst jetzt einfach nicht immer dieser verschmitzte, naive Typ sein. So.
Ja, ups, ich habe gar keine Ahnung.
Genau,
was
geht schon in den 20ern, geht schon klar. Deswegen bin ich auch froh, das einfach im Special jetzt einfach mal eingefangen zu haben und dann sagen, okay, jetzt mal raus auch, weil irgendwann ist
es ist auch eine Lebensphase so, ne? Es ist auch irgendwie
Das ist ja auch das Spannende irgendwie an so einem Soloprogramm, das fasst einfach eine Zeitspanne ein, so mit die Sachen, die präsent waren. In dem Fall beim ersten Solo ist es vielleicht größer als vielleicht zwischen den Solos, weil es einfach so viel ist.
Ist schon da, ist erstmal so, okay, so ganz brandaktuell ist dies und jenes Bild auch nicht mehr.
Jetzt gibt es aber auch, also damals gab es auch nicht wirklich so, abschließend zu diesem ganzen Comedy-Ding, es gab nicht wirklich eine Infrastruktur, um anzufangen. Ich hatte großes Glück, 2015 anzufangen, wo Mics entstanden sind, wo so eine gesunde Stand-Up-Kultur.
Du hast ja auch direkt mitgemacht
beim Organisieren. Im Alten mit Monkey Room hatte ich Jahre montags eine Show mit Philipp Uckel und jetzt ist die Hürde so klein, also du kannst jetzt einfach anfangen und dementsprechend, also es sind ja Leute, die sind so 18, 19, 21 und es ist ja gar kein Ding mehr, dass jemand so jung ist, also und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es mehr so ein krasser Vorteil ist, weil irgendwo in Bochum ist jetzt auch so ein 17-Jähriger, der Stand-Up macht oder so. Weißt du, was ich meine?
Das ist ein krasser Vorteil.
Das ist kein Unique Selling Point mehr, dass man sagt, das ist der neueste.
Das ist der neueste Frechdachs.
Frechdachs, genau, so. das ist befreiend, aber auch gruselig gleichzeitig, weil so viel passiert und weil man diesen Strom einfach so sieht, so genau. Und da muss man sich ja fragen, was möchte man von Stand-Up und dann so dementsprechend so Karriere machen, aber
ich finde es krass, aber dass dann sozusagen, das ist ja wie so in der Lehre sein oder schon irgendwie sogar noch ein bisschen anders, dass so Leute, wenn sie mit 18 anfangen oder in deinem Fall, als du mit 19 angefangen hast, du bist seit 19 im Beruf.
Ja.
Also es kann fast keiner von sich sagen, außer Leute, die halt wirklich eine Ausbildung machen.
Ja.
Aber das
und
ist
ich glaube,
so.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass es einfacher war, weil es um nichts ging. Also es gab keine wenig Formate, es gab
ja,
so
voll,
wirklich
voll.
Wenig so Outlet für Stand-Up. So, und man hatte auch gerade da diese TV-Total-Rutsche verpasst. Also als wir
ja,
alle angefangen haben,
es ging
war
so,
das so.
Es war so, als wären wir im Knast. Und genau. Man kann so im Knast einfach
ja.
trainieren. Es gibt
ja, ja.
keine Ablenkung.
Ja, ja, genau.
So einfach, du bist hier im Knast.
Ja.
Und du machst so Mike Tyson-Workouts.
Ja, nicht nur das, sondern man baut was auf, also was irgendwie so kaputt war. Man ist so Trümmerfrau gefühlt.
Ja,
also
ja.
So für Comedy einfach.
Ja, genau. Also
ja.
ich weiß noch, wie ich auf Dates war oder so. Und es war dann ja. immer so ein komisches Erklären. Ja, ich bin Comedian und so. Jetzt habe ich das
ja.
Gefühl, es
ja.
ist mehr so.
Also
es ist
deutlich
sind,
mehr in die Mitte gerutscht. Genau.
Ja, viel mehr. Und Leute ja. sind so, oh, Comedian oder so. Wenn ich es
ja.
jetzt sage und Leute
ja.
kennen mich dann nicht oder und so, du bist Comedian oder so.
Ja, ja.
Wow, okay.
Ja,
wie
ja.
kann man sich das vorstellen?
Wie kann man sich das vorstellen?
Wie kommst du auf deine Ideen? Baust
ja.
du das jetzt gerade ein?
Ja.
Diese Interaktion ist bestimmt.
Und kann man davon leben? Auch immer so, ja. ey, David Grasshoff hat den geilsten Joke zu der Prämisse. Ich weiß, ich habe ihn nie richtig kennengelernt. Einmal irgendwann bei Comedy
Fresh. Ich kenne den Namen, ja.
Der ist auch schon sehr, sehr lange dabei. Und ich habe mir immer einen Joke gewünscht auf die Prämisse. Und mir ist bis jetzt noch gar kein guter eingefallen, dass der dem konkurriert einfach.
Aha.
Sein Joke ist, also Leute fragen mich, kann man davon leben?
Mhm.
Und ich antworte immer, isst du das noch? Ich finde das so stark.
Ja.
Ich finde das so, das ist erklärt alles. So, isst du das noch? Shoutout an David Grasshoff an der Stelle. Keine Ahnung.
Ist er Hamburger? Kann das
Kölner.
Sein? Kölner. Kölner. Ah, okay.
Genau.
Ja, Mann, du bist 30 geworden.
Ja.
Wie fühlt sich, hat es irgendwas mit dir gemacht? Gab es irgendeinen internen Monolog, internes Ding, das du gerne teilen willst?
Und mit diesem Cliffhanger gehen wir jetzt doch nochmal in die Abmoderation. Ich mache hier nochmal eine Abmoderation. Dieser Folge. Checkt alle Links aus, die Tickets, die Shows und so weiter. Und die nächste Folge, damit ihr das schon mal in eurem Kalender markieren könnt, kommt am 9. Februar. Im Zwei-Wochen-Takt. 9. Februar dann wieder mit mir tatsächlich. Ich bin Teil der Cavus Kalanta Show. Und der zweite Teil mit Ivan. Also, passt auf euch auf und bis zum 9. Februar. Ciao.